Ich lade euch ein, gedanklich mit mir nach Korinth zu reisen, in die Stadt, in der Paulus eine Gemeinde gegründet hat und an diese Gemeinde zwei Briefe geschrieben hat. Und wir gehen zu dem korinthischen Christen Gaius. Der hat nämlich ein Problem. Bis jetzt hat er sich immer vor diesem Problem drücken können, aber nun geht es nicht mehr. Er hat nämlich eine Einladung bekommen seiner Schwester Persis zu einer privaten Feier, und zwar in den Tempel des Demeter. Und jetzt muss er sich entscheiden, wie er mit dieser Einladung umgeht. Was soll er machen? Er könnte die Einladung annehmen, und das hieße dann auch, dass er dort an der Opfermahlzeit in diesem heidnischen Tempel teilnehmen müsste. Das war nämlich damals miteinander verquickt. Oder er könnte seiner Schwester Persis erklären, dass er, seit er Christ ist, das nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Das würde aber vermutlich einen ziemlichen Familienkrach auslösen. Sie hatten gestern im Hauskreis auch schon darüber gesprochen. Sie hatten leidenschaftlich diskutiert, aber sie kamen zu keinem Ergebnis. Patrobas sah überhaupt keine Probleme darin, an solch einem Mahl im heidnischen Tempel teilzunehmen. Und er hatte getönt, es gibt doch gar keinen Gott außer dem Gott Israels. Was ist denn schon dabei, wenn wir da mit am Opfertisch sitzen? Das ist doch nur Folklore, da passiert doch nichts. Und da hatte Paulus nicht, als er bei ihnen war, sogar gepredigt, es gibt ja gar keine anderen Götter. Und so nahm Patrobas regelmäßig an den Mahlzeiten dort im Tempel teil. Und vielleicht, dachte Gaius, war das für ihn ja auch besser. Er war Handwerker und dort wurden viele Geschäftsabschlüsse getätigt und er musste wahrscheinlich dabei sein, wenn er noch Geld verdienen wollte. Herodion hatte dem heftigst widersprochen und er hatte sich ereifert, das sei doch übelster Götzendienst und ja, da könne man auf gar keinen Fall hingehen. Nun ja, was konnte man von ihm als Judenchristen auch anderes erwarten? Er konnte halt nicht über den Schatten seiner jüdischen Erziehung springen. Gaius' letzte Hoffnung war nun der Brief, der gestern angekommen war, der Brief des Apostels Paulus. Und Stephanus als Gemeindeleiter hatte Paulus von diesen Problemen berichtet. Und bestimmt würde Paulus dazu jetzt auch etwas schreiben. Und es sitzt nun Gaius ganz gespannt in dieser Gemeindeversammlung, in der der Brief von Paulus vorgelesen wird. Den Anfang des Briefs, das, was Paulus da schreibt, bekommt er aber nur halb mit. Er ist immer noch zu sehr mit seiner Frage beschäftigt, wie geht er mit dieser Einladung um? Seine Schwester hielt ihn sowieso schon für einen Fanatiker. Und wenn er jetzt auch noch am Fest nicht teilnahm, doch halt, was schrieb Paulus da jetzt? Jetzt war Gaius ganz Ohr. Und er lauschte sehr gespannt auf die Worte von Paulus. Paulus schrieb: Darum, liebe Brüder, meidet den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Urteilt selbst über das, was ich sage. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Schaut auf das irdische Israel. Haben die, welche von den Opfern essen, nicht Teil am Altar? Was meine ich damit? Ist denn Götzenopferfleisch wirklich etwas? Oder ist ein Götze wirklich etwas? Nein. Aber was man dort opfert, opfert man nicht Gott, sondern den Dämonen. Ich will jedoch nicht, dass ihr euch mit Dämonen einlasst. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht Gäste sein am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir die Eifersucht des Herrn wecken? Sind wir stärker als er? Gaius gingen die Augen auf. Ach, so war das. Da hatte er nun seine Antwort. Paulus hatte recht. Und sie hätten da ja auch selbst drauf kommen können im Hauskreis. Beim Götzenfest im Demeter-Tempel war es genau wie beim Abendmahl. Das hatte Paulus ja gerade geschrieben. Der Tisch des Herrn, an dem sie saßen, wenn sie Abendmahl feierten, das bedeutete, sie kamen in engste Gemeinschaft mit Jesus und mit den anderen, die mit um diesen Tisch herum saßen, auch. Und im Tempel Demeters passierte genau dasselbe. Wenn er dort am Tisch dieses Götzentempels saß, dann bekam er in engste Gemeinschaft mit dem Gott und mit denen, die da drumherum saßen und feierten. Oder hatte Paulus nicht sogar geschrieben mit den Dämonen? Das ging ja nun wirklich nicht. Er konnte nicht als Christ enge Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn sie Abendmahl feierten, und wenige Tage später genauso enge Gemeinschaft mit den Dämonen dort im Demeter-Tempel. Und von daher war ihm das plötzlich klar, es gab für ihn nur eine Möglichkeit, er konnte nie wieder an diesen heidnischen Festen teilnehmen. Wie könnte er das tun, jetzt wo er Kind Gottes war? Es gab nur einen Tisch, wo er hingehörte, und das war der Tisch des Herrn. War jetzt nur noch die Frage, wie er es seiner Schwester beibringen konnte, aber egal, ob sie sauer sein würde oder ob sie es verstehen würde, er musste ihr das genauso sagen. Er konnte als Christ nicht mehr anders handeln. So hätte er sich zutragen können damals in Korinth. Das lässt der erste Korintherbrief erkennen. Und diese erfundene Geschichte kann uns helfen zu verstehen, worum es Paulus in 1. Korinther 10 geht. Wir beschäftigen uns jetzt vor allen Dingen mit dem Vers 16, ich lese ihn nochmal vor. Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Und drunter seht ihr es wohl ein bisschen vertrauter für die meisten nach der Übersetzung von Martin Luther. Der Kelch des Segens, den wir segnen oder für den wir Gott preisen, kann man auch übersetzen. Ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Was passiert, wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern? Noch mal ein bisschen konkreter gefragt, was passiert, wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern in diesem Gottesdienst? Was nächsten Sonntag, wenn wir nicht miteinander Abendmahl feiern, aber trotzdem Gottesdienst, was da nicht passiert? Und noch mal andersrum gefragt, was verpasst man eigentlich, wenn man nicht am Abendmahl teilnimmt? Was geschieht, beziehungsweise was verpasst man? Lass uns das mit dem, was Paulus schreibt, miteinander vertiefen. Es geht Paulus darum, deutlich zu machen, was beim Abendmahl passiert. Und da passiert etwas, von dem Paulus schreibt, Gemeinschaft mit dem Leib und Blut von Jesus. Das klingt sehr abstrakt und das ist auch sehr abstrakt. Man kann mit Menschen Gemeinschaft haben. Ich hoffe, ihr habt nachher noch mit Menschen Gemeinschaft oder hattet auch heute Morgen schon mit Menschen Gemeinschaft. Aber wenn ich euch erzähle, dass ich gestern Abend mit meinem Brot Gemeinschaft hatte, dann denkt ihr, Oder wenn ich sage, ich hatte gestern intensive Gemeinschaft mit meinem Auto, klingt ein bisschen merkwürdig, ne? Also Gemeinschaft, so wie wir das Wort übersetzen, ist nur ein Aspekt von dem griechischen Wort Koinonia. Es meint sehr viel mehr und es meint vor allen Dingen Anteil haben an etwas, Anteil geben und Anteil nehmen. Und wenn ich euch sage, ich hatte gestern Abend Anteil an meinem Brot, dann versteht ihr schon eher, dann habe ich dieses Brot nämlich gegessen. So hatte ich Anteil an meinem Brot. Und darum geht es Paulus. Koinonia meint Anteil geben und Anteil nehmen. Tauchen wir nochmal ein in die Frage der Teilnahme am Götzenkult damals im Demeter-Tempel. Paulus schreibt, was da im Tempel passiert. Das ist nicht nur Mummenschanz und Theater. Da erbauen sich Leute nicht nur religiös und essen und trinken und feiern ein bisschen miteinander, sondern Paulus schreibt, da passiert etwas und zwar in der unsichtbaren Welt. Ich kann nicht da am Tisch des Götzen sitzen und gehe nach Hause, wie ich da hingegangen bin. Da habe ich nämlich in der Zwischenzeit was erlebt, ob ich das wollte oder ob ich das nicht wollte. Ich habe was erlebt. Ich bin nämlich in enge Verbindung getreten mit den Dämonen, schreibt Paulus, die hinter diesen Götzen stehen. Das heißt nicht, dass jeder, der da rausgegangen ist, okkult besessen oder belastet war, aber es hier heißt, er war in engem Kontakt mit Dämonen. Und das muss sich ja im Leben auswirken. Für die Zeitgenossen von Paulus war das völlig klar. Natürlich geschah da etwas. Hallo? Deswegen ging man dahin. Man ging dahin, man feierte da Gottesdienst, weil man genau so etwas erleben wollte. Man wollte Gemeinschaft haben, Anteil haben an der Kraft dieses Gottes. Man wollte Anteil haben an dem, was da passierte. Das wollte man. Genau deswegen ging man hin. Und genauso klar war es für die Juden damals, das zweite Beispiel, was Paulus hier aufzählt, wenn ein Jude in den Tempel ging, um dort zu opfern, ein Tier zu opfern, dann war das ganz oft verbunden mit einer gemeinsamen Mahlzeit nachher. Man aß einen Teil dieses Opferfleisches und ganz bewusst aß man es in der Gegenwart Gottes, weil man auch auf diese Art und Weise sich erhoffte, in Kontakt zu Gott zu kommen. Und das war auch genau das, was Gott den Juden versprochen hatte. Wenn ihr kommt, wenn ihr opfert, dann habt ihr nicht nur ein Ritual, was ihr vollzieht, sondern ihr kommt in Kontakt und Gemeinschaft mit mir. Darum ging es. Das genau war der Sinn. Und Paulus schreibt, genauso ist es auch beim Abendmahl. Wenn du zum Tisch des Herrn gehst, dann kommst du in Kontakt zu Jesus, der der Gastgeber ist, und du kommst in Kontakt zu anderen Christen. Und wenn du zum Beispiel diesen zweiten Teil nicht haben willst, wenn du nicht in Kontakt treten willst, in intensiven Kontakt zu den anderen, die da auch feiern, dann bleib zu Hause. Es ist zwangsläufig so. Wir haben das jetzt von der Sitzordnung hier nicht so ganz schön zum Ausdruck, können wir das hier bringen, aber vielleicht erinnern sich diejenigen, die beim Buß- und Bettag da waren, da haben wir uns ja vorne um den Tisch gestellt. Und dann wurde das nochmal deutlich, wir gehören zusammen. Alle, die um diesen Tisch versammelt sind, wir gehören zusammen. Und ich hoffe, ihr habt, wenn ihr da wart, euch nicht euren Platz ausgesucht nach Sympathie oder Antipathie, sondern wir gehören einfach zusammen. Das ist so. Und genauso erleben wir, wenn wir Abendmahl feiern, Gemeinschaft mit Jesus. Das war damals im Orient völlig klar. Tischgemeinschaft war die intensivste Form, die man mit einem fremden Menschen damals haben konnte. Und wenn man jemanden in die Tischgemeinschaft einlud, dann signalisierte man ihm, ich schätze dich und ich will, dass du zu mir gehörst und ich erkenne dich an und wir haben eine intensive Form von Gemeinschaft. Deswegen haben sich die Pharisäer so über Jesus aufgeregt, weil er mit Sündern, mit Zöllnern gegessen hat. Er hat sich einladen lassen, er hat sich zusammengesetzt mit Prostituierten, mit Zöllnern, mit anderen üblen Sündern und hat ihnen damit deutlich gemacht, ich will mit euch intensive Gemeinschaft haben. Also man aß nicht nur zusammen, um satt zu werden, sondern um genau das zu erleben. Das heißt, wenn du nachher beim Abendmahl teilnimmst, bringt dich das in ganz enge Gemeinschaft mit Jesus, dem Gastgeber. Noch mehr, du nimmst Verbindung mit ihm auf und noch mehr, er nimmt Verbindung auf mit dir. Genauso wie die Juden, die opferten und aßen, schreibt Paulus, genauso wie die Heiden, die opferten und aßen. Und es passiert noch mehr, du bekommst Anteil an dem, für was das Abendmahl steht. Paulus schreibt, du bekommst Anteil am Leib von Jesus und Anteil am Blut von Jesus. Das heißt, das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, das gibt er in deine Hand mit dem Abendmahl. Nicht automatisch, das hat immer natürlich mit unserem Glauben auch zu tun, aber es ist einfach mehr, als dass wir uns mal daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Da passiert wirklich was. Und wenn wir nachher Abendmahl feiern, dann verspricht Jesus dir, dass er durch den Heiligen Geist ganz besonders an dir wirken will, indem er zum Beispiel deinen Glauben stärkt durch die Feier des Abendmahls. Indem er dich nachher deiner Gotteskindschaft vergewissert, indem du seine Gnade ganz sinnlich erlebst. Und zwar nicht nur als Symbol, sondern ganz wirklich und ganz real. Jesus ist nachher wirklich gegenwärtig. Nicht in der Substanz von Brot und Wein, wie die katholische Kirche das lehrt, und auch nicht irgendwie geheimnisvoll verbunden mit diesen Elementen, wie die lutherische Kirche das lehrt, sondern, wie Calvin es betont hat, durch seinen Heiligen Geist. Durch seinen Heiligen Geist ist Jesus nachher in besonderer Weise da und wirkt an dir. Ich bringe das nochmal in das Beispiel, das ich immer mal wieder beim Abendmahl auch erwähne, weil ich denke, dass es da sehr schön deutlich macht. Es ist halt ein Unterschied, ob du etwas nur hörst oder auch spürst. Ganz drastisch. Wenn ich dir erzähle, ich habe Zahnschmerzen, hörst du das? Wenn du selber Zahnschmerzen hast, spürst du sie. Ist das ein Unterschied? Ja. Wenn ich jemanden sage, ich mag ihn, oder wenn ich ihn dabei in den Arm nehme, dann ändert sich die Botschaft nicht. Aber das Gefühl, das Empfinden. Und wenn ich umgekehrt jemandem sage, ich mag dich nicht oder ich hau ihm eine rein, dann ändert sich auch das, wie er das fühlt. Die Botschaft ändert sich nicht, aber das, was man erlebt. Die Botschaft ändert sich nicht. Jesus sagt dir zu im Abendmahl und auch in der Predigt, er ist für dich am Kreuz gestorben. Also die Botschaft ändert sich nicht, aber es ändert sich die Art und Weise, wie du das empfangen und aufnehmen kannst. Du hörst es nicht nur, dass er sein Leben für dich in den Tod gegeben hat, sondern du schmeckst es auch. Jesus nimmt dich sozusagen beim Abendmahl in den Arm. Er begegnet dir in Essen und Trinken. Und er wirkt durch den Heiligen Geist Freude und Gewissheit. Calvin hat es so gesagt, wie Brot und Wein unseren Leib nähren So ernährt Christus im Geist unsere Seele beim Abendmahl. Ich lese es nochmal. Wie Brot und Wein unseren Leib nähren, so ernährt Christus im Geist unsere Seele beim Abendmahl. Das heißt, die Feier des Abendmahls kann für dich, das ist das Angebot Gottes, Nahrung sein für deine Seele. Und deswegen ist es gut, dass du hier bist. Es ist gut, dass du heute Morgen dich auf den Weg gemacht hast, dass du hier bist, dass du das erleben kannst. Ich habe eben mal bei Zoom geguckt, sind wahrscheinlich wetterbedingt auch ganz viele Leute bei Zoom mit dabei. Auch ihr herzlich willkommen. Ihr hört diese Botschaft, aber ihr feiert nachher nicht mit uns Abendmahl. Das heißt, dieser Teil fehlt euch. Noch habt ihr Zeit, guckt, ob ihr Brot und Saft zu Hause habt. Ihr könnt es, glaube ich, auch zu Hause so ein Stück nachvollziehen, aber es ist was anderes. Ich wende mich mal bewusst an die, die per Zoom dabei sind. Toll, dass ihr dabei seid. Gut, dass ihr das miterleben könnt, aber gerade beim Abendmahl wird es deutlich. Es fehlt was. Die Gemeinschaft untereinander. Das, was Abendmahl auch oder was Abendmahl dann auch ist. Brauchst du das unbedingt? Kannst du ohne das nicht leben? Nein, das wäre falsch. Die Heilsame zum Beispiel feiert überhaupt nie Abendmahl und die leben auch ihr Christsein und die kommen noch alle in den Himmel. Es kann sein, dass du das nicht brauchst, weil du ein Mensch bist, so wie ich, der sich das alles sehr gut im Kopf vorstellen kann und der das nicht so braucht. Ich brauche, ihr wisst es ja auch, nicht wirklich Umarmung für mein Leben. Und weil es trotzdem ermöglicht, ja? Also du brauchst es nicht unbedingt. Aber warum solltest du dir eine Umarmung von Jesus entgehen lassen? Für Gaius war klar, wenn ich das Mahl feiere, ist mir Jesus ganz nah. Ich spüre es. Jemand sagte mal so real, wie du spürst, dass das Brot und der Saft dann in deinen Mund kommt und die Speiseröhre runtergeht. Genauso real ist Jesus jetzt da und begegnet dir. Er zeigt mir seine Liebe, das wusste Gaius, und spricht mir neu zu, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ich muss mir das nicht einreden und ich muss es mir auch nicht nur sagen lassen, sondern ich kann es spüren. Und weil er das wusste, war für ihn klar, er konnte sich nicht auch noch von Demeter umarmen lassen, indem er dort im Tempel speiste und feierte. Und das Schöne ist, das musst du jetzt alles gar nicht verstanden haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Lichtschalter betätige, dass das Licht auch funktioniert, obwohl ich nie verstanden habe, wie Strom funktioniert. Versucht es bitte nachher nicht mehr zu erklären. Ich habe Physikabitur. Ich habe es beim Physikabitur auch schon nicht verstanden. Ich werde es auch nicht mehr verstehen. Es ist mir einfach zu hoch. Und wie schön, dass es trotzdem funktioniert. Ist das nicht toll? Also du musst das jetzt alles gedanklich nicht durchdrungen haben. Es wäre schön, wenn die Predigt dazu beigetragen hat. Das Schöne ist, du brauchst das nicht zu verstehen. Du brauchst darüber nicht nachzudenken, darüber nicht zu meditieren, sondern lass dich einfach gleich beim Abendmahl von Jesus in den Arm nehmen. Er handelt an dir durch seinen Heiligen Geist. Er gibt dir neue Kraft, neuen Mut und neue Gewissheit des Heils. Und deswegen nochmal, ist es gut, dass du heute Morgen hier dabei bist. Und ich bin geneigt zu sagen, herzlichen Glückwunsch uns allen, dass wir das gleich miteinander erleben können. Amen.